Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen. Gibt es jenseits von Ausstellungen, Podien oder Vorträgen auch andere kulturelle Formate, um den Nahostkonflikt und die Kontroversen darum zu bearbeiten, zu diskutieren? Die Deutsch-Israelische Gesellschaft Augsburg probiert sowas im Rahmen einer ganzen Gedenkwoche. Andreas Müller macht mit Schülern Planspiele zum Nahostkonflikt.
Also die Planspiele, die werden immer gern angenommen, weil alles besser als Unterricht. Die Mathestunde ist anstrengend, die Deutschstunde ist mühsam, aber so ein Planspiel mal ganz was anderes. Es kommen junge Erwachsene als Moderatorinnen, Moderatoren von außen, die sind irgendwie ein cooles Role Model und dann sind die Schülerinnen und Schüler schon dabei und wenn die auch merken, das hat Substanz und ist ernsthaft, dann kommen die auch richtig rein.
Sagt Andreas Müller, mehr mit ihm im Gespräch am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Zuerst aber Oper, nur diesmal ganz anders, nämlich von außen betrachtet. Wie sehen Opernhäuser, Theater, Bühnen in Zukunft eigentlich aus? Das fragt zum wiederholten Male das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main. Werden sie, wie bislang, in Innenstädten stehen und nur begrenzte Nutzung haben oder touristische Hotspots wie die spektakuläre Oper in Oslo? Welche Funktionen sollen sie städtebaulich, architektonisch und kulturpolitisch haben? Diese Fragen stellt die Ausstellung Ganz große Oper, viel mehr Theater. Und Andrea Jürges ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Architekturmuseums in der Mainstadt. Sie zeigt Sanierungen im Bestand, Interimsbauten und Neubauten. Und zuerst habe ich sie gefragt, was unterscheidet denn bitte Mannheim von Kopenhagen und Frankfurt von Salzburg? Also im Hinblick auf Opernhäuser.
Jedes Haus ist unterschiedlich. Das ist ja auch eine Feststellung. Ich versuche immer, wo immer ich bin, in einen Backstage-Bereich zu gelangen, um wieder neue Erkenntnisse zu erlangen. Und es ist wirklich so, dass jedes Haus einzeln ist. Mannheim ist auch eine Doppelanlage, so wie Frankfurt oder Köln, also Schauspiel und Oper in einem Haus. Aber die Mannheimer haben dort nur die Spielstätten und das Foyer. Alles andere, also vor allen Dingen Probebühnen, Werkstätten und Verwaltung, sind schon ausgelagert. Frankfurt hat alles, inklusive Werkstätten, Verwaltung, teilweise die Probebühnen, alles an einem Ort, mitten in der Stadt. Auch bei den Bühnen in Köln sind praktisch Theater und Oper am Offenbachplatz, aber die Werkstätten sind schon ausgelagert. Und das ist in ganz vielen Städten so. Und in Mannheim wird saniert, in Köln wird saniert, in Salzburg wird ein Teil neu gebaut, nämlich der Teil, wo die Mitarbeiterarbeitsplätze sind, die Werkstätten, weil die heute komplett andere Anforderungen haben und die Arbeitsstättenrichtlinien haben sich auch in den letzten 70 Jahren doch tatsächlich verändert. Frankfurt hat entschieden, neu zu bauen, Düsseldorf hat entschieden, neu zu bauen. Kopenhagen. Also Kopenhagen hat praktisch Opernhaus und Schauspiel gegenüberliegen. Mein größter Liebling in all diesen ganzen Projekten ist das Schauspielhaus in Kopenhagen. Man kann das Foyer den ganzen Tag betreten. Das ist baulich einfach gut umgesetzt, dass man eben nicht überall hinter die Bühnen kann. Man kann also praktisch reingehen, man kann sich aufhalten, man kann einen Kaffee trinken, muss aber nicht. Die Mitarbeiterplätze liegen oben drüber in so einem Glasbereich. Also man guckt von oben runter, während man für die Bühnen arbeitet. Es sind architektonisch exzellent gestapelte Kisten, möchte ich mal sagen. Es ist natürlich auch wirklich gleichzeitig noch eine Stadterweiterung, weil einfach das Ufer an dem Wasser sich dadurch immens verbessert hat.
Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Wir wissen, dass statistisch vielleicht nur 5 oder 10% in die Oper gehen, aber 80-90% sagen, ich bin stolz darauf, ein tolles Opernhaus in der Stadt zu haben und ich möchte es nicht vermissen. Worauf will ich hinaus? Wird ein Opernhaus oder Theater in 10, 20 Jahren noch so aussehen, wie wir das gewohnt sind und auch die Funktionen haben? Oder wird es ganz andere städtebauliche und kulturpolitische Funktionen erfüllen?
Das muss ja immer jede Stadt für sich selbst entscheiden. Das klingt einfach, ist es natürlich gar nicht, weil das viel Stadtgeschichte ist. Grundsätzlich ist es so, ich persönlich glaube, dass es immer eine große Bühne geben wird mit einem wie immer gearteten Zuschauerraum davor. Das ist bei der Oper noch viel mehr so, weil ein Sänger kann immer nur in eine Richtung singen. Die singen ja eigentlich ohne Verstärkung. Ja? Dementsprechend brauche ich die Bühne, davor das Orchester, davor dann die Zuschauer. Dann bleibt das erstmal gleich, weil alles andere widerspricht ja, wenn hinter mir Zuschauer sitzen und ich nach vorne singe, hört ja keiner. Kennen wir von Jonas Kaufmann und der Elbphilharmonie. Und dementsprechend ist ja das Wichtigste eigentlich an diesem Theater- oder Opernhaus ist natürlich erstmal das Teilen des gemeinsamen Erlebnisses, der gemeinsamen in Realo aufgeführten Stückes Und wir sehen uns gegenseitig, wie wir dabei zusehen. Das ist ja ein ganz wichtiges gemeinsames Erlebnis. Und das Foyer dazu dient, dass wir dieses gemeinsame Erlebnis auch noch uns miteinander begegnen können. Und da haben sich natürlich im Vergleich zu früher, sagen wir auch so Anfang 19. oder 20. Jahrhundert, viel verändert. Wir sind ja heute viel offener geworden. Wir wünschen uns ja, dass diese Foyers, die tagsüber eigentlich geschlossen da liegen, vermeintlich, auch für uns Stadtgesellschaft zugänglich sind. Und das kann man machen. Das muss man allerdings im Idealfall baulich lösen, so dass man halt nicht einfach so viel Sicherheitsleute braucht, damit keiner hinter die Bühne rennt, auf die Bühne rennt, in die Kulissenlager und sich am Ende noch irgendwie zu Schaden kommt. Ja. Und das sind, finde ich, ganz wichtige Veränderungen in der Nutzung der Gebäude.
Wird das Theater- oder Opernhaus auch künftig als symbolisches Kapital, als herausragendes Stück, als besuchenswertes Stück Architektur in einer Stadt seine Bedeutung behalten, vielleicht sogar steigern, oder wird es ein Teil von Investorenarchitektur?
Ich wünsche mir, dass diese Orte der Gemeinschaft auch weiterhin herausragende, gut gestaltete Architektur entweder bleiben oder werden, dass sie nicht Teil der Investorenarchitektur ist, wobei ich nicht glaube, dass es da so einen Widerspruch gibt. Wenn man nach New York guckt, dann sitzt ja das Lincoln Center praktisch unter einem Hochhaus. Das kann man schon machen. Das ist natürlich hier eine völlig andere Wertschätzung, eine völlig andere Stadtentwicklungsgeschichte, dass man das im Prinzip nicht tut. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir diese Häuser tagsüber öffnen können, zumindest das Foyers oder vielleicht auch andere Bereiche. Das Theater Basel führt das ganz wunderbar mit seinem Foyer Publik vor, wo man halt auch Probebühnen mal mieten kann oder kleinere Aufführungen haben kann, die so ein Teil der Bibliothek in dieses öffentliche Foyer, was dienstags bis sonntags, glaube ich, 11 bis 18 Uhr auf hat. Das ist ein wichtiger Punkt. Und gleichzeitig brauchen wir auch die Aufführungsstätten, wo wir was sehen können. Und wir brauchen die geschützten Räume für die Künstler, dass sie diese Stücke entwickeln. Die Magie des Stückes, was wir sehen, kommt natürlich auch dann zustande, wenn wir es als fertiges, hart erarbeitetes Produkt auf dieser Bühne gemeinsam erleben können.
Ab morgen zu sehen, ganz große Oper, viel mehr Theater. Andrea Jürges ist die Co-Kuratorin und stellvertretende Direktorin des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt. Das ist vielfältiger als Alleinstellungsmerkmal. Das lässt sich neuerdings im Brooklyn Museum, einem der ältesten der USA, bestaunen. Neben dem Metropolitan, dem Whitney, am Hudson, dem Guggenheim und vielen anderen Museen in New York steht es ein wenig im Schatten der anderen, obgleich es doch das älteste in den USA insgesamt mit ist. Zunächst war es eine öffentliche Bibliothek, heute ein Kunstmuseum. Auch mit Bildern übrigens des gebürtigen Solingers Albert Bierstadt, der ab 1850 in der Düsseldorfer Malerschule lernte und dann seine riesigen romantischen Landschaftsgemälde im Stil der Hudson River School malte. Das Museum zeigt anlässlich seines 200. Geburtstages nun seine Sammlung amerikanischer Kunst, aber mit erweitertem Blick. Die Bedeutung von Künstlerinnen und afroamerikanischen Künstlern wird gewürdigt, weiß Martin Ganselmeier zu berichten.
Nicht viele New York-Touristen haben das Brooklyn Museum auf dem Schirm. Selbst kunstinteressierte Besucher wissen oft nicht, dass sich im klassizistischen Gebäude am Prospect Park in Brooklyn eines der ältesten Museen Amerikas befindet und das zweitgrößte in New York. 1824 wurde es als Bibliothek des damals noch eigenständigen Brooklyn gegründet. Den Grundstein legte der französische General Marquis de Lafayette, der die amerikanischen Kolonien in ihrem Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien unterstützt hatte. Als Augenzeuge dabei war damals der 5-jährige Walt Whitman, was ihn vielleicht dazu inspirierte, später hier als Bibliothekar zu arbeiten. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Bibliothek dann auch Kunstwerke zu sammeln. Allerdings fast ausschließlich von weißen und überwiegend männlichen Künstlern, bedauert die Kuratorin des Brooklyn Museums, die Afroamerikanerin Stephanie Spalling Williams, weshalb sich das Museum nun zum 200. Geburtstag neu erfunden hat.
Die Neuinstallation unserer Sammlung versucht eine radikale Neuorientierung. und zwar weg von der historisch gewachsenen Ausrichtung auf ein überwiegend weißes Publikum.
Dabei war Brooklyn schon immer eine Stadt mit Menschen aus allen Kulturen dieser Welt. Doch in amerikanischen Museen fanden sich ganz überwiegend die an europäischen Vorbildern orientierten Werke weißer Künstler. Dies müsse sich ändern, findet die Kuratorin des Museums Stephanie Spalling-Williams, vor allem nach den gesellschaftlichen Erschütterungen der vergangenen Jahre.
The unfortunate reality of Black Death.
Die tragische Realität von Polizeigewalt gegen Schwarze, George Floyd zum Beispiel oder Breonna Taylor, aber auch die Corona-Pandemie. Die Bürger verlangen, dass dies von unseren Institutionen berücksichtigt wird.
Zum Glück fanden Stephanie Spalling-Williams und ihr Team in den Lagerräumen des Museums viele Kunstwerke von afroamerikanischen oder asiatischstämmigen Künstlerinnen und Künstlern. Auch Kunstwerke der indigenen Bevölkerung gab es im Fundus.
Der
Fokus auf Künstlerinnen oder asiatischstämmige oder afroamerikanische Künstler ist strategisch wichtig. Damit bekommt unsere Sammlung auch Kunstwerke von traditionell eher vernachlässigten Künstlern.
Und so hat das Brooklyn Museum ein neues Alleinstellungsmerkmal gefunden. Es zeigt nun Kunstwerke von diversen Künstlerinnen und Künstlern, die von sehr unterschiedlichen Kulturen und Traditionen beeinflusst wurden. Damit bietet das Brooklyn Museum ein realistischeres Spiegelbild der Kunst im multikulturellen Amerika. Dabei gehe es nicht nur um ethnische Vielfalt, sagt Kuratorin Stephanie Spalling-Williams, sondern auch um Gendervielfalt.
So we are prioritizing not just racial diversity, but also gender diversity.
Zum 200. Geburtstag präsentiert sich das Brooklyn Museum nun also als diverses Museum, das Kunstwerke zusammenführt, die früher nie in einem Raum gezeigt worden wären. Es gibt grandiose Landschaftsgemälde aus dem 19. Jahrhundert, wie die des Deutsch-Amerikaners Albert Bierstadt, der mit seinem Panoramagemälde der Rocky Mountains die Zeitgenossen von damals in den wilden Westen lockte. Oder eines der ersten Gemälde der Niagara-Fälle, das der amerikanische Künstler Louis Remy Mignot, der zur Hudson River School gehörte, ganz im Stil der europäischen Romantik malte. Doch man findet auch ein Gemälde von George O'Keeffe. Aus dem Totenkopf eines Widders wächst eine Blume, dahinter die karge Landschaft der Wüste von New Mexico. Oder die Keramikskulptur eines unbekannten Maya-Künstlers oder einer Künstlerin. Sie zeigt eine Blüte, in deren Mitte die Maisgöttin wohnt. Statt einem diversen Publikum traditionelle Kunstkategorien aufzudrängen, so Kuratorin Spalling-Williams, will das Brooklyn Museum auf die Interessen seiner Besucher zugehen.
What happens if we framed or allowed the collection to meet our audiences where they were at now, with their interests and their own curiosities?
Für das Brooklyn Museum keine völlige Kehrtwende. Schon immer verstand es sich als progressive Institution. Als eines der ersten Museen in den USA zeigte es afrikanische Kunstwerke nicht als Völkerkundeschau, sondern als Kunstausstellung. Schon 1926 präsentierte das Brooklyn Museum eine Ausstellung moderner Kunst aus Europa. Und ebenfalls im Brooklyn Museum befindet sich eine eigene Sammlung feministischer Kunst.
Berichtet Martin Ganselmeier. In dieser Gedenkwoche, in der viele jüdische Gemeinden sich in Deutschland von der Mehrheitsgesellschaft alleingelassen fühlen, so belegt es ein Lagebild im Auftrag des Zentralrats der Juden in Deutschland über die Auswirkungen des Terrors der Hamas und die Auswirkungen des Krieges in Israel und Gaza. In dieser Woche findet in Augsburg eine Woche der Verständigung und des Gesprächs statt, die über Ausstellungen, Vorträge, Podien und so weiter hinausgeht und auch Planspiele mit Schülern bietet, um Konfrontationen zu kanalisieren, zu zivilisieren. Den Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Andreas Müller, habe ich zuerst gefragt, hängt die Israel-Flagge auf dem Augsburger Rathausplatz noch unbeschädigt, die gestern gehisst wurde?
Also soweit ich das jetzt auf die Schnelle gesehen habe, hat sie nur am Gedenktag gehangen und das auch mit Polizeischutz. Also standen, soweit ich mich erinnere, gestern bin ich über den Rathausplatz gelaufen, gegen 4 Uhr, 3 oder 4 Mannschaftswagen der Bereitschaftspolizei dort.
Dr. Müller, Sie sind Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Augsburg-Schwaben e.V. und haben ein Programm aufgelegt, die ganze Woche über, das sich, wie ich finde, doch deutlich von vergleichbaren Gedenkveranstaltungen absetzt. Nicht nur durch den Umfang, sondern auch durch den Inhalt. Kommen wir mal gleich zu einem ganz besonderen Punkt. Sie haben sich was vorgenommen, nämlich Sie machen mit Lehrkräften Seminare und Sie haben ein Planspiel für Schüler eingerichtet zum Nahostkonflikt. Wie muss ich mir das vorstellen?
Wir haben uns da vor etwa einem Jahr auf den Weg gemacht, das war im September, noch vor dem 7. Oktober, weil wir gesagt haben, es ist so die Erfahrung, die ich auch als Lehrkraft mache, der aus dem Ökosystem Schule kommt, dass bei schlimmen politischen Ereignissen ein gewisser Aktivismus einsetzt, der gut und richtig ist bei den Schulen, der aber immer ein bisschen Gefahr läuft, von außen abzuprallen, weil er von außen eben kommt oder der dann in gewisser Weise auch nicht nachhaltig wirken kann. Und unsere Idee war, tatsächlich etwas zu entwickeln, was die Lehrkräfte konsequent in ihrem Unterricht einbauen können. Also die Dialogfähigkeit steigern und ein langfristiger Partner der Schulen sein. Das war unsere Idee und unsere Aufgabe.
Ja, das sagt sich gut, Dialogfähigkeit steigern, aber da ist ja jede Menge Zündstoff, um nicht zu sagen Sprengstoff drin oder Konfliktstoff. Wie funktioniert das?
Also im Kern ist es eine Mini-UNO-Konferenz zwischen einer Delegation aus Israel und einer Delegation aus Palästina bzw. der palästinensischen Autonomiebehörde. Beide Delegationen bekommen noch befreundete Delegationen an die Seite gestellt, Israel, die USA und Palästina, Jordanien, damit ich durch verschiedene Funktionen in den jeweiligen Delegationen auch eine ganze Klasse unterbringen kann. Und weil das nach einem sehr strukturierten Verfahren abläuft, ist es eigentlich bisher nie ein Problem gewesen, das in Klassen durchzuführen. Im Gegenteil, es war eigentlich immer ein Gewinn oder ein Mehrwert, wie die Lehrkräfte uns rückmelden.
Sie haben beiläufig gerade ein wichtiges Wort fallen lassen. Sie haben von strukturiertem Verfahren gesprochen. Klingt ein bisschen technisch. Beschreiben Sie das mal, denn das ist, glaube ich, der Glutkern von Janze.
Ja, ich glaube auch, dass es da tatsächlich der Schlüssel liegt zu gelungenem Dialog. Im Planspiel ist es so, dass zwei Diskussionsrunden stattfinden mit einer Pause zwischendrin und im Anschluss dann, was üblich ist für Planspiele, dann auch ein systematisches Debriefing stattfindet, erst zur Rolle und dann zur Person selber. Was habe ich mitgenommen? Was haben wir erreicht? Was hat mich bewegt? Um das dann abschließend in einem größeren Vortrag oder Fragerunde einzuordnen. Wir haben auch die erstaunliche Erfahrung gemacht, dadurch, dass es strukturiert ist, hat es tatsächlich an anderer Stelle gut gewirkt. Wir haben erst unlängst an der Langen Nacht der Demokratie teilgenommen, die in Augsburg einmal im Jahr durchgeführt wird. Eine Idee, wo die Stadt Augsburg eine Plattform organisiert, wo viele Akteure auftreten können, um gemeinsam zu überlegen, was hält uns eigentlich zusammen. Und in diesem Kontext waren unsere Leute auch dabei und haben dieses Planspiel durchgeführt mit Erwachsenen, die viel strukturierter und viel argumentativ präziser natürlich in das Planspiel reingingen. Und erstaunlicherweise war da die Rückmeldung auch, naja, wir haben jetzt nicht so viel Neues in dem Sinne erfahren, aber dadurch, dass dieses Planspiel 90 Minuten durchstrukturiert, war 90 Minuten lang ein intensiver, dichter Dialog und Austausch zu dem Thema möglich, der in anderen Zusammenhängen oft nach 2-3 Minuten abbricht, weil es emotional wird oder beliebig oder dieser übliche Whataboutism einsetzt.
Also Affektkontrolle und Verhaltensregulierung durch einfach ein Verfahren, auf das man sich geeinigt hat.
Im gewissen Sinne kann man so sagen. Also damit haben wir zumindest an der Stelle gute Erfahrung gemacht, weil man auch Raum schafft, dass jede Seite zu Wort kommt und jede Seite auch ihren Punkt formulieren darf.
Das bringt mich zu einem Punkt, den wir im Vorgespräch besprochen haben, wo Sie mir ziemlich deutlich gesagt haben, es reicht eben nicht nur die sogenannten sicheren Orte im Museum, im Theater oder in der Volkshochschule oder im Pfarrsaal bereitzustellen, sondern sich Gedanken über den Ablauf, Verlauf, den Abschluss und auch hinterher die Auswertung zu machen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir versuchen das natürlich auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben morgen Abend eine Diskussion zusammen mit dem Staatstheater Augsburg, wo wir unter anderem auch Jan Fleischhauer auf dem Podium haben, aber dann auch eine Vertreterin der Grünen, Folge Serin Demirel aus dem Bayerischen Landtag. Und auch da ist es wieder so, das muss natürlich eine gut moderierte Gesprächssituation sein im ersten Teil und im zweiten Teil auch wiederum gut motiviert und gut moderiert eine Möglichkeit fürs Publikum, sich zu beteiligen und kontrovers zu diskutieren. Wir haben das schon mal durchgeführt und es wurde eigentlich sehr gern angenommen. Also ich glaube, ein bisschen liegt der Schlüssel darin, dass man die Prozesse klug strukturiert und auf die jeweilige Situation gut anpasst.
Sie sind Pädagoge, Studiendirektor. Das hat deutlichen Einfluss auf Ihre Projektwoche genommen, oder?
Also ich habe versucht, natürlich nicht zu sehr jetzt in meiner eigenen professionellen Schleife hängen zu bleiben. Ich hoffe, es hat nicht zu viel Einfluss genommen. Wir haben auch Elemente mit drin. Wir hatten gestern eine große Lehrerfortbildung auch mit Gisela Dax aus Tel Aviv, die sehr gut und sehr intensiv angenommen wurde. Aber wir haben auch Elemente wie eben die Podiumsdiskussion. Wir haben auch eine Fotoausstellung, die wir am Donnerstag eröffnen werden mit Halina Hildebrandt, Sei ein Mensch, die schon in der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin gezeigt wurde. Und wir haben auch ein großes Konzert am Sonntag. Also ich hoffe, es war nicht zu sehr die schulische Prägung, die hier dominiert hat.
Herr Müller, wie gehen Sie mit Konflikten um? Jetzt wollen wir es nicht zu himmelblau malen. Ich höre von der Studierendenunion, ich höre von den Hochschullehrenden, dass sie zur Zielscheibe antisemitischer Proteste werden. Das sind dann nicht nicht immer, aber oft Netzwerkakteure, die von außen kommen, das über soziale Medienkanäle organisieren. Da wird eine Krawallkultur, da wird auf Polarisierung abgezielt. Wie gehen Sie mit sowas um?
Also ich kann es jetzt zum Beispiel mal für meine Schule sagen. Wir haben über 100 Nationalitäten an der Schule, an der ich bin. Und von daher ist es für uns auch wichtig, im Gespräch zu bleiben. Und wir haben auch ganz klar das kommuniziert, auch in diesem Schuljahr. Wir haben für uns eine Kategorie eingeführt, die heißt, ein Verweis, also eine Ordnungsmaßnahme wird ausgesprochen, wenn es sozusagen Menschenrechte verletzt. Also wir bleiben nicht bei den üblichen Sachen, die es sonst noch gibt im Katalog, sondern wir wollen es bewusst ergänzen und auch, wie man so schön sagt, im Schuljargon mit einer sehr kurzen Zündschnur reagieren. Und wir erleben, wir haben das letztes Jahr schon quasi informell kommuniziert, dieses Jahr noch deutlicher. Wir erleben, dass die Ankündigung dessen bereits Wirkung zeigt. Es gibt Regeln, es gibt Richtlinien, halte dich daran, oder aber wir müssen es sanktionieren. Das ist der Versuch an unserer Schule, das zu organisieren.
Wenn ich Sie so höre, könnte ich mir vorstellen, dass Sie nichts gegen Antisemitismus-Klauseln zum Schutz jüdischen Lebens in der Kultur haben, wenn Sie denn verfassungskonform sind.
Wir hatten eine große Diskussion schon im Mai, auch eine Podiumsdiskussion mit verschiedenen Akteuren, vor allem der Kulturpolitik hier aus dem regionalen und lokalen Bereich. Als Quintessenz kam raus, soweit ich das verstanden hatte, von den Kulturschaffenden, dass sie sagen, diese Fragen, die aktuell diskutiert werden, sind eigentlich, soweit ich die jetzt verstanden habe, eigentlich nicht praxisrelevant. Denn in der Praxis ist, wen man wo wie fördert, als Stadtgemeinschaft zum Beispiel, ein Prozess, der nicht nur auf einem Paar Schultern liegt, sondern ein Kulturreferent redet mit einem Kulturamt und anderen Institutionen. Man versucht, die Festivallandschaft einer Stadt einigermaßen auszubalancieren und man kennt irgendwie die Leute, die dann produktiv was gestalten, wenn auch kritisch, und man nimmt andere auch gemeinsam wahr als eher schwierig und problematisch. Also insofern war die Rückmeldung, die ich erhalten habe, eigentlich ist das eine Diskussion, die mit der tatsächlichen Kulturarbeit relativ wenig zu tun hat.
Sagt Andreas Müller von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Augsburg. In den Kulturmeldungen geht es ein Jahr und einen Tag nach dem Massaker der Hamas an 1200 Jüdinnen und Juden um die Reaktionen darauf im Kunstbetrieb.
Der Autor, Übersetzer und Verleger Matthias Naumann untersucht in seinem gerade erschienenen Buch Judenhass im Kunstbetrieb als Herausgeber die Reaktionen auf das Massaker im Kunst- und Kulturbetrieb. Dabei geht es auch um die Frage, warum gerade im Bereich der bildenden Kunst der Antisemitismus so ausgeprägt ist. Alleine in den letzten Jahren gab es zahlreiche Vorfälle auf der Ruhr-Triennale, der Documenta 15, der Berlinale oder bei einer Lesung, zu der die kubanische Künstlerin Tanja Bruguera, die Museumsleiterin Mirjam Wenzel vom Jüdischen Museum Frankfurt eingeladen hatte. Im Februar war das und die Lesung im Museum Hamburger Bahnhof in Berlin wurde von pro-palästinensischen Aktivisten so massiv gestört, dass sie abgebrochen werden musste. Matthias Naumann sieht in den vergangenen 12 Monaten auch ein Versagen des Kunstbetriebs, was Reflexion und Selbstkritik angeht.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es eben natürlich aufgrund der deutschen Vergangenheit, aber auch aufgrund der kulturellen Tradition des Antisemitismus im christlichen Europa eine große Unsicherheit des Umgangs mit Juden, Jüdinnen und damit auch mit Israel überhaupt gibt, die einfach aus diesem Unbewussten des weiterlebenden Antisemitismus auch gespeist wird. Und dem könnte man letztlich nur begegnen, indem man sich im Kunstbetrieb endlich ernsthaft, selbstkritisch mit den eigenen Prägungen auseinandersetzt.
So der Verleger Matthias Naumann im Deutschlandfunk Kultur. Und auch hier wird ein antisemitischer Hintergrund vermutet. In der Stadt Zeitz in Sachsen-Anhalt sind in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober alle 10 Stolpersteine herausgerissen und entwendet worden. Stolpersteine erinnern als bronzefarbene Quadrate auf Fußwegen in 1265 Kommunen in Deutschland an die Opfer des Holocaust. Die Bürgermeisterin der Stadt Zeitz, Katrin Weber, sagte, das könne man am Jahrestag des Überfalls der Hamas nicht als Diebstahl abtun. Sie sei geschockt und verurteile die Tat. Die Stolpersteine sollen so schnell wie möglich ersetzt werden. Zahlreiche Spenden sind wohl schon eingegangen. Kurz vor der Frankfurter Buchmesse bilanziert der heute veröffentlichte Vorlesemonitor die Lesefreudigkeit bzw. Unlust in Deutschland. Die positive Nachricht: rund 2/3 aller befragten Eltern lesen ihren Kindern zwischen 1 und 8 Jahren vor, etwas mehr als noch letztes Jahr. Allerdings gab fast jede 5. Familie an, nie vorzulesen. Die Kinder seien zu unruhig oder hätten kein Interesse an Büchern, so die Begründung der Eltern. Menschen mit Migrationsbiografie gaben an, keine Bücher in ihrer Muttersprache zu finden. Der Vorlesemonitor wird von der Stiftung Lesen, der Deutschen Bahnstiftung und der Wochenzeitung Die Zeit erstellt.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Gleich die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Sie berichten unter anderem über Matthias Miersch, den neuen Generalsekretär der SPD. Ihnen einen guten Abend.